da ist auch der erste Baby-Step, wenn wir jetzt das Beispiel von dir nehmen, 2500 Euro, Haushaltsbuch führen, alles aufschreiben. Das ist nicht sonderlich sexy so, ja. Es führt kein Weg dran vorbei. So, also man muss sich einfach diese Zahlen bewusst machen. So ein Gefühl von, ich glaube, ich gebe ungefähr so und so, so läuft es halt nicht. Dein Kontoauszug ist kein Gefühl, das ist ein Fakt. Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich war zu Gast bei der lieben Nicole Davido im Podcast und das gleiche hört jetzt auch bei mir. Worüber haben wir gesprochen? Unter anderem, wie es zu Madame Moneypenny gekommen ist, also meine Gründungsgeschichte dahinter, woher unsere Glaubenssätze über Geld so stammen und auch ein interessanter Aspekt, wir haben darüber gesprochen, wie wir auch als Frauen so dieses Trauma, was über Generationen weitergegeben wird, stoppen können, warum Finanzen auch immer ein Selbstwertthema sind, wie ich das Thema Mutterwerden finanziell angegangen bin und ja, wie fängt man denn eigentlich an? Angenommen, ich habe 2500 Euro Gehalt, was mache ich denn jetzt? Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Folge, bis bald.
Natascha, ich freue mich riesig. Madame Moneypenny, viele kennen dich wahrscheinlich eher als Madame Moneypenny. Ich werde heute dich jetzt Natascha ansprechen, einfach weil.
Ja, danke. Eure Majestät.
Weil du gerade vor mir sitzt und so, das passender ist für mich, aber
für mich auch,
es ist so
generell,
schön.
Ja.
Okay, ja, ist es, ne? Ja, das glaube ich. So, ja. Ich, wenn du so auf der Straße, wenn dich jemand erkennt, so Madame Moneypenny.
Manchmal so, ja, das wurde schon mit einem wirklich angesprochen, ja.
Das glaube ich. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir hier heute miteinander über dieses wichtige Thema Geld, finanzielle Unabhängigkeit sprechen können, vor allen Dingen, was uns Frauen angeht. Also erstmal herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ich möchte gerne natürlich kurz darauf einsteigen, wer du bist. Ne? Ich habe jetzt im Vorspann ein bisschen schon was gesagt, aber viele in meiner Community kennen dich. Das weiß ich, weil das weiß ich einfach durch meine Coachings, meine Programme. Dein Name wird immer wieder erwähnt und wir haben da sehr viele Schnittstellen in der Community. Also deswegen, ich will da gar nicht zu lange drauf einsteigen, aber vielleicht magst du einmal ganz kurz so ein bisschen uns mitnehmen in so deine Geschichte. Vielleicht magst du uns mal so in die letzten 10 Jahre zurück mitnehmen. Wie kam das dazu, dass du dich so intensiv mit der finanziellen Unabhängigkeit beschäftigst und vor allem uns Frauen da so sehr unterstützt bei?
Ja, sehr gerne. Also ich rede da ja immer gerne von meinem 18.000 Euro Aha-Moment, der jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Ja. Und zwar habe ich, ja wahrscheinlich ist es auch schon 10 Jahre her oder so, ein bisschen länger, da hatte ich mich selbstständig gemacht. Ich hatte studiert, war kurz dann angestellt, habe gemerkt, ist vielleicht nicht so meins. Habe ich dann selbstständig gemacht mit meinem ersten Unternehmen. Und da kann man sich dann auf einmal von der Rentenversicherung so befreien lassen, ne, dass man da halt nicht einzahlen braucht von der gesetzlichen. Und bis dahin hatte ich nicht so sonderlich viel Gutes über die gesetzliche Rente gehört. Hat sich auch nichts dran geändert in den letzten 10 Jahren. Und habe dann also gesagt, okay, ja, dann zahle ich da nicht ein, weiß gar nicht, was ich da rauskriege und so weiter. War für mich einfach, hat sich nicht nach einem sonderlich guten Deal angehört. Dann war der zweite Gedanke aber, keine Rente ist jetzt irgendwie auch keine Option. Und habe mich dann relativ schnell wiedergefunden in einem Büro von einer, in Anführungsstrichen, unabhängigen, kostenlosen Finanzberaterin. Ja, und die haben mir dann so ein paar Sachen gezeigt und angeboten und verkauft und ich habe es unterschrieben. Also vollkommen unwissentlich, was ich da eigentlich tue, was ich da unterschreibe, macht man halt irgendwie so irgendwelche Versicherungen, Kombiprodukte, tralala. Und nach so ein paar Jahren, also ich habe da echt lange Zeit angezahlt, aber ich wusste nie so richtig, was ist das jetzt eigentlich, ne? Und dann mein Papa typischerweise hat mich dann auch mal gefragt, ja, was ist das denn eigentlich? So, ja, wird schon richtig sein. Hauptsache weg mit dem Thema und der Verantwortung. Naja, irgendwann habe ich dann doch mal reingeschaut in die Verträge und habe gesehen, habe ich sehr, sehr viele Gebühren bezahlt, sowohl an die, also eben Provision an diese Beraterin in Anführungszeichen. Also es war halt eine Maklerin am Ende des Tages, so stellt sich nur halt niemand vor, ja, weil da schwingt das Wort Provision ja schon mit. Es war eine Maklerin, Verkäuferin und da habe ich gedacht, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Ja, ich bin ja Anfang 30, Anfang 30 damals. und war, habe ja keine Ahnung vom Thema Finanzen so, ne? Hätte mich jetzt schon als emanzipiert auf jeden Fall eingestuft, selbstständig gemacht und irgendwie mein Leben auf der Reihe und so weiter. Beim Thema Finanzen so, ja, also so, ich sag jetzt mal, leichtes Opfer. Ja, und da habe ich gemerkt, das kann jetzt irgendwie nicht sein und habe aber gemerkt, dass es sehr, sehr viel in meinem Umfeld auch so ging. Ja, Freundinnen, die ich dann gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Ach ja, müsste ich auch mal, ach ja, ich habe hier auch irgendwie was, macht mein Mann, macht mein Papa und ich so, what? Naja, und da bin ich halt in das Thema eingestiegen und habe mir auch mal so die Zahlen zu Gemüte geführt, ja, Altersarmut ist weiblich, ist ja so eine typische Headline, aber es ist halt einfach wirklich so. Also der Großteil von uns wird eine Rente unter 1.000 Euro bekommen und um 1.000 Euro zu bekommen, muss man schon durchgehend arbeiten, ohne Babypausen und so weiter und einfach schon ganz gut Geld verdienen, was für die meisten einfach nicht realistisch ist. Ja, und so ist das so ein bisschen zu meinem Leidenschaftsthema geworden, dass ich dachte, warum gibt es da so riesengroße Missstände und warum macht der Staat denn nichts und so und dachte, ja, aber ich will jetzt nicht in die Politik gehen, ja, das ist irgendwie nicht so meins, bis man da mal irgendwie was bewegen kann, sind auch wieder 50 Jahre vergangen. Dann dachte ich, okay, ja, dann erstens muss ich mich jetzt selber meine Finanzen kümmern, habe das halt in die Hand genommen, habe mich informiert, Seminare, Bücher, obwohl Seminare in Anführungsstrichen gab es ja damals noch nicht so richtig. Ehrlicherweise haben wir ja quasi Finanzcoaching so erfunden für Frauen.
Klar.
Von daher gab es da jetzt niemanden, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht, sondern ich habe mir das alles selbst erarbeitet und ja, habe halt gemerkt, dass immer mehr Frauen sozusagen dieser Bewegung dann sich angeschlossen haben. Ich dachte, boah, hier liegt echt richtig was. Ja, also dieses Thema finanzielle Unsicherheit, Unklarheit, fehlende Struktur, auch einfach Zukunftsangst ist ein Riesenthema. Korrekterweise, ja, also zu Recht bei uns Frauen und alle waren damals einfach sehr, sehr hilflos, ne? Und die, die nicht hilflos waren, die keine Angst hatten, wussten nicht, dass sie eigentlich Angst haben sollten, kannten das Problem gar nicht. Ja, und so haben wir die letzten Jahre habe ich also dieses Thema beackert und immer wieder versucht, darauf aufmerksam zu machen, kommunikativ und halt eben dann auch mit verschiedenen Kursen damals. Mittlerweile ist das alles in das 8-wöchige Mentoring-Programm gemündet, wirklich die Frauen von A nach B zu bringen, so, um da halt so eben diese Unsicherheit auszuräumen. Und in die finanzielle Selbstbestimmung letztendlich zu bringen, ja.
Wunderschön. Ich möchte einmal ganz kurz nochmal zurückgehen zu diesen, zu deinen Makler, Berater, Rentenversicherungserfahrung, weil das ist ja auch eine Erfahrung, die ich auch ähnlich gemacht habe, also jetzt nicht mit genau demselben Thema, also nicht mit der genauen Rentenversicherung, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir glauben, dass die Leute immer alle nur das Beste wollen für uns. Also, dass wenn uns jemand, also so war ich früher, ne, super naiv, dass ich immer dachte, wenn jemand mich berät, so eine kostenlose Beratung, um irgendeine Versicherung abzuschließen, dann will diese Person wirklich, dass es mir gut geht.
Im besten Fall ist das so, im schlimmsten Fall
ist ein ganz dadurch, großer
Interessenskonflikt.
Die haben ein Business. Die haben, also das ist, also die haben selbst, die denken nicht an, wie geht es ihr jetzt mit diesem Abschluss, sondern die, also nicht immer, ne, aber die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, die denken, und daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, jede Person, die mir irgendetwas quasi empfiehlt, in diesem Bereich, weiß mehr als ich und will vor allen Dingen aufgrund dessen, dass sie mehr weiß als ich, das Beste für mich. Und die arbeitet und sitzt jetzt hier gerade mit mir aufgrund von meiner Interesse. Und das war für mich der größte Wake-up-Call, zu verstehen, nee, Nicole, also eigentlich die Person, die macht das, die ist ein Makler. Also das ist ja auch okay. Das ist ja auch fair enough. Wir sind ja alle verantwortlich für unsere Sachen, ne?
Das absolut. Es wird ja auch keiner gezwungen, das zu unterschreiben, so, ne? Es wird natürlich aber schon auch, ich sag mal, gehofft, dass das Gegenüber nicht allzu viel weiß, ja? Also Aufklärung passiert da ja nicht in diesen Gesprächen, sondern so ein bisschen, ne? So, ja, was sind denn so deine Ziele und so? Und du sagst, ja, weiß ich doch nicht. Wie viel hättest du gerne in Rente? Ja, so und so. Und dann wird es nochmal ein bisschen höher gepusht, dass du nochmal einen größeren Abschluss dann auch machst und so weiter. Also es ist halt Strukturvertrieb, ja? Und die Leute, die da sitzen, ich will jetzt da auch niemand Böswilligkeit unterstellen. Ich glaube auch wirklich, dass viele von denen auch selber nicht wissen, was sie da verkaufen, ehrlicherweise. Also, oder was die Ausmaße dessen sind, weil die haben das halt auch gelernt. Die haben irgendeine Schulung, Ausbildung gemacht. Die haben das gelernt. Aber nichtsdestotrotz ist genau das, was du sagst. Es gibt halt einfach Interessenskonflikt. Ja, also die Makler haben natürlicherweise ein Interesse, mir etwas zu verkaufen. So, und je mehr, desto besser. Ich brauche aber nicht 3 Riester-Versicherungsverträge. So, ja. Weiß ich aber nicht. Könnte ich wissen, wenn ich mich damit beschäftigt hätte. So, und das ist ja auch mein Ansatz. Oft sitzt man ja auch in solchen Gesprächen und dann kommt so, ja, haben Sie denn noch Fragen? Und ich war so, ich bin so blank, ich weiß nicht mal, welche Frage ich stellen soll. Ja, so, das,
dazu kommt auch noch, wie du sagst, dazu kommt dann auch noch, dass die Verträge ein Also ich meine, ich komme natürlich aus Namibia, also ich bin jetzt Deutsch, ist jetzt natürlich ist nicht so wirklich meine erste Sprache, ist gemeinsam mit Englisch, also ich bin wirklich zweisprachig komplett. Das ist, für mich ist das, das überfordert mich schon, so einen Vertrag zu lesen. Ne? Also
macht ja auch keine.
Nee.
Dafür
nee,
sind die auch gar nicht da. Du sollst die auch
so
nicht lesen.
So klein gedruckt und du bist da so, das ist Chinesisch. Du kannst mir alles erzählen, ja?
Ja.
Ah, ja, spannend.
Das ist, also dafür ist es halt auch nicht gemacht. Ne? Wenn ich so an meinen Vertrag denke, das sind ja 50 DIN A4 Seiten, nitty gritty. Also da hat auch keiner Bock, das durchzulesen. Du unterschreibst es halt, weil man will es ja auch vom Tisch haben, ja? Und viele denken dann, und der Ansatz ist ja eigentlich auch richtig, ne? Der Ansatz ist ja richtig zu sagen, ey, ich muss hier was tun. Ich hole mir Hilfe. Ich hole mir Unterstützung von jemand, der das besser weiß als ich. Wenn man dann aber an so jemand halt gerät, ist es halt dann irgendwie leider Pech. Ja, die Entscheidungen davor waren eigentlich komplett richtig, dann ist man aber an der falschen Station am Ende gelandet. Und da geht es dann halt am Ende des Tages um die Unterschrift und um halt die Provision. So, ja, natürlich muss man sagen, Makler haften auch für Falschberatung und so weiter, aber das erstmal nachzuweisen. Also ich meine, die verkaufen jetzt nichts Illegales so, ja. Das sind ja legale Produkte, so die dir verkaufen und dann, ist halt so, wie es ist. Und man unterschreibt es blind. Um das Thema dann halt wegzuhaben. Und das Gefährliche daran ist halt, man denkt, ja geil, jetzt habe ich den Haken gemacht. So war es bei mir auch. Ja, super, ja, mit Anfang 30 alles unter Dach und Fach. Und dem ist dann halt leider nicht so. So, weil, also ich dachte immer von diesen, ich glaube, ich habe da so 300 € im Monat eingezahlt. Ich dachte immer, diese 300 € gehen dann in meine Rentenversicherung. Ja, Pustekuchen, ne? Wenn die Hälfte darin landet, dass ihr Glück gehabt, der Rest ist Gebühren und Kosten und Provision und wer zahlt, also wovon lebt eigentlich diese Versicherung, wenn das alles kostet? Also das ist so, wie du sagst, ein bisschen naiv, aber vielleicht auch mit Absicht ein bisschen die Augen zugemacht, weil sonst müsste man ja nochmal eine Erinnerung sich nochmal damit beschäftigen, wo man eigentlich schon Haken hintergemacht hat.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man sich gerade selbstständig gemacht hat, da kommt das, also das kommt ja auch nochmal dazu, da hat man
das
so viele Themen.
Das Leben kommt noch dazwischen, genau. Ja,
dass man so ist so, schau mal, wie gut ich das irgendwie jetzt gerade gemeistert habe hier. Ich habe mich sogar darum gekümmert.
Genau.
Und 300 € ist aber viel Geld, vor allen Dingen,
richtig viel Geld.
Ne, wenn du deine Selbstständigkeit gerade startest, wo du sowieso alles selber bezahlen musst.
Ja.
Ne? Das ist natürlich tut es weh, wenn man dann halt irgendwie zurückblickt. Aber das ist ja das Schöne im Endeffekt. Also das ist ja genau, also ich sage immer, wir machen in unserem Leben Fehler, nicht nur für uns, sondern auch für andere.
Ja.
Also weißt du, weil du kannst jetzt zurückblicken auf diese Erfahrung und bist halt so, hey, das war halt auch irgendwie mein Wake-up-Call. Ne? Das war halt
total.
Ne, und heute, und ich meine, du hast ja jetzt inzwischen so viele Tausende von Frauen begleitet in den letzten Jahren, die halt auch da kein Bewusstsein für haben und auch so, also auch ich, also das ist so ein Thema, das ist so tief verwurzelt in unserem Glaubenssystem auch, ne? Also das ist ja so ein, fast schon ein wirklich so Schamthema, also fast wie so ein Ekelthema. Es ist so, oh, so jetzt muss ich mich mit diesen, also und das ist, da woher kommt das? Woher glaubst du, kommt das bei uns Frauen, dass wir so, dass wir so richtig so sind, so, oh Gott, wenn wir nur so etwas hören wie Aktien, Investitionen, ja, da kommt schon so ein ganzer Schauer den Rücken runter. Where is that? Wo kommt das her?
Also ich glaube, das ist eigentlich relativ, ich sag mal, offensichtlich in unserer Historie bedingt, ne? Also auch da werden wir Frauen halt, wurden wir immer und werden wir auch immer noch einfach extrem klein gehalten. Punkt. So ist es, ja. Also der Bankberater, wenn da ein Pärchen hingeht, so, da wird der Mann angesprochen, nicht die Frau. Ne, so solche Sachen. Und wenn man mal ein bisschen zurückblickt, also ich muss mir nur meine Oma angucken, ja, das ist jetzt also übernächste Generation sozusagen quasi, zwei höher. Die durfte ja nicht ohne die Zustimmung meines Opas überhaupt arbeiten.
Crazy, so. Ist nicht so lange her, ne?
Nein, das sind die, ich glaube, 70er Jahre sogar noch gewesen. Ne? Also es ist echt gar nicht so lange her und eigenes Konto haben und so weiter. Ja, also es ist auch gar nicht, also jetzt kann man natürlich über Epigenetik und so weiter sprechen, aber ich glaube da total dran, dass sowas natürlich auch weitergegeben wird, mitgegeben wird. Und von daher ist es wirklich alles noch gar nicht so, so lange her, dass wir Frauen überhaupt, dass es uns überhaupt erlaubt war, damit in Berührung zu kommen, weil es ja auch ein bisschen irgendwie verrückt ist, weil selbst damals haben Frauen ja schon eigentlich die Finanzen gemanagt. Ja, die sind ja einkaufen gegangen, die haben ja alle Besorgungen und Erledigungen gemacht und so weiter. Ne? Also eigentlich waren diejenigen, die das Geld schon gemanagt haben, aber offiziell durften sie es nicht so richtig. Also total verquer. Auch da wieder, wir nutzen die Frauen für das, ja, was sie können, was sie machen sollen und der Rest dann bitte nicht. Und das ist halt einfach ganz tief drin so und das wird über Generationen jetzt immer abgeschwächter. Aber ich denke, es ist auch, also was ich auch immer wieder erlebe, auch bei meinen Kundinnen, es ist auch ein Selbstwertthema. So, wie viel bin ich wert? So, ne, bin ich es wert, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen? So, darf ich viel Geld haben? Darf ich reich sein, in Anführungsstrichen? Anführungsstrichen. Das sitzt so tief. Bei Männern ist das so eine Art von Selbstverständlichkeit, ja, wie die an alles rangehen, auch sich für einen Job bewerben, für den sie heillos unterqualifiziert sind. Aber ja, klar kriege ich den hin, so. Und so ist
Gehaltserhöhung.
So, weil ich bin ja da. Ich bin ja aufgestanden heute Morgen. So. Aber das Interessante daran ist ja auch, dass Männer es ja nicht besser können. Im Gegenteil, die haben nur ein anderes Selbstverständnis, dass die das schon können, so, und können sie aber nicht. Ja, gibt's immer wieder neue Statistiken, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind, dass sie besser mit Geld umgehen können, aber trotzdem trauen sie sich halt weniger zu. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun, meiner Meinung nach.
Ja, mit Selbstwert und dann als nächstes natürlich kommt dann noch das Wissen, was sie glauben nicht zu haben und auch zum Teil nicht haben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so die Männer in meinem Leben anschaue, auch wenn ich jetzt nur wirklich meinen Vater, meinen Mann, die haben sich schon viel früher mit diesen Themen wie Investitionen beschäftigt, wie Aktien. Also die haben sich einfach natürlicherweise damit beschäftigt.
Ja, und weil bei es uns, von Mann zu Mann weitergegeben wird. Genau. Es wird vom Vater zum Sohn sozusagen weitergegeben und von Mutter zur Tochter vielleicht nicht so. Ne? Weil wo irgendwo muss es ja anfangen. Und wenn die Mütter damit nicht in Berührung kommen oder die Frauen vielleicht auch nicht so eine Vorbildfunktion haben, sondern man halt Geld hauptsächlich mit den Männern assoziiert, woher soll es dann kommen? Ja, irgendwie jemand muss ja diesen Zyklus dann brechen.
Ja, genau. Und das ist ja das Schöne, was du halt in deiner Arbeit gerade machst. Und auch so schön, weil du ja jetzt selbst ein Kind auch hast. Also ich denke immer so, das Kind, the generational trauma ends here, ne? Also das ist so für mich immer so das Inspirierendste. Ich möchte noch mal kurz zu diesem Selbstwertthema kommen. Wie würdest du, weil das höre ich super oft in meiner Community auch, also das ist ja so dieser Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, finanziell frei zu sein. Ich habe auch nicht verdient, eine glückliche Beziehung zu führen. Also das geht ja wirklich in jeden Lebensbereich irgendwie über. Wie würdest du denn da sagen, wären so die ersten Ansätze, um da wirklich mal in die Heilung zu gehen?
Also selbst, ich habe mich einigermaßen mit Selbstwert auch beschäftigt, auch bei mir selber quasi. Und Selbstwert hat ja auch schon was mit Kompetenz zu tun. So, ne? Und ich glaube, der beste Ansatz, den Selbstwert in bestimmten Bereichen zu steigern, ist, sich eine gewisse Kompetenz anzueignen. Ja, aber da sind wir sehr nah auch am Selbstbewusstsein, aber Selbstwert geht meiner Meinung nach noch mal ein bisschen tiefer. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ist ja vollkommener Murks. Ja, also wer bestimmt das? Wer bestimmt meinen Wert? So, den bestimme ich ja selbst, meinen Selbstwert. So, ja, das ist nicht von außen, sondern das ist ganz tief in mir drin. Und womit ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe und auch ja in meiner Community, ist halt an den Kompetenzteil von Selbstwert zu gehen und zu sagen, okay, ich tauche da jetzt mal ein. Ich glaube übrigens auch, dass Perfektionismus uns Frauen sehr stark davon abhält, überhaupt erst mal anzufangen, weil wir denken, wir müssten schon perfekt sein. Bei mir kommen ja manchmal Frauen ins Mentoring und sagen, ja, aber ich weiß noch gar nichts. Ja, deswegen bist du hier. Dafür gibt es das, ja. Die haben schon so einen, die machen sich vorher schon so einen Druck, schon alles können zu müssen, ohne jemals irgendwie Coaching oder was gemacht zu haben. Dieser Perfektionismus, der da reinkickt, also Glaubenssätze auflösen und so weiter, ja, das darum geht es bei dir ja auch, da bist du wahrscheinlich noch die bessere Ansprechpartnerin. Aber ich finde, die Lösung, um auch dann wirklich ins Handeln zu kommen und um diesen Selbstwert auch wachsen zu lassen, ist halt, sich dieses Wissen anzueignen und zu sagen, ja, ich fange jetzt einfach mal an so. Und diesen Perfektionismus abzulegen und auch diesen eigenen Anspruch an sich selber, alles schon können zu müssen. Ich verstehe immer gar nicht, wo das herkommt, ja? Also ich fahre doch auch nicht nach Spanien und gehe jetzt davon aus, dass ich fließend Spanisch spreche oder sprechen muss, so, wenn ich es gar nicht gelernt habe. So, ich mache auch keinen Yogakurs, weil ich perfekt in Yoga bin. So, ich mache den Yogakurs, weil ich es nicht kann, um es halt zu lernen. Und ich finde, das ist uns Frauen vielleicht so ein bisschen hier und da auch abhanden gekommen, so dieses sich zu erlauben, lernen zu dürfen. Ja, also der Glaubenssatz, ich kann das nicht, ist ja okay, du kannst es nicht, aber den zu ersetzen durch, ich kann alles lernen, dann haben wir es doch schon. Ja, und natürlich ist es eine Reise, natürlich ist es eine Investition von Zeit und Energie und sicherlich auch Geld, mir dieses Wissen anzueignen, aber mit jedem Schritt wird auch mein Selbstwert in diesem Bereich steigen. Der steigt nicht von alleine so, da darf man schon auch was für dran machen. Und mit jedem Erfolgserlebnis, die ja automatisch kommen werden, die kommen ja immer, wenn man was lernt, ganz automatisch, wenn man sich verbessert, durchs Lernen per se, das ist die Definition. Ja, von daher ist es eigentlich relativ easy. So, irgendwo einzusteigen und einen Faden aufzunehmen und dann dem Prozess zu vertrauen.
Ja, finde ich so spannend und wichtig, was du sagst, weil Also oft sind wir ja auch so, dass wir glauben, dass wir erst loslegen können, wenn, ne, das ist der Perfektionismus, wenn genau. wir dann alle Glaubenssätze ja. aufgelöst haben. Das heißt, wir müssen ja. dann erstmal wie viele
da
Coachings
braucht man's ja
machen.
Ja, gar nicht mehr.
Ja, ja, genau. Also, ne? Und, oder ja. noch eine Formel, um eine Glaubenssatzformel aufzulösen, ja. nochmal Umkehrung, ja. nochmal das Hinterfragen, Byron Katie, ja. wie, ne, und das ist alles so großartig. Don't get ja. me wrong. Das ist alles
total.
Großartig.
Ist auch Teil ich, von bei unserem, was wir machen. Gehört ja. mit dazu. Aber ich muss es nicht vorher schon machen. Vorher schon perfekt genau. haben, um halt, also ja. die ja. Leute denken, sie müssten schon was umgesetzt haben, um dann die Umsetzung nochmal neu starten mhm. zu dürfen. Aber es mhm. ist halt Teil davon so. Und
ja, ja.
Ja, diese, ja. diese kleinen Schritte, diese mini kleinen Schritte, darum geht es einfach. Ja, so mhm. den nächsten Schritt zu machen. Es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, jemand ist im Urwald oder so und sagt, ich sehe das Ende nicht. Und dann wird er gefragt, siehst du deinen nächsten Schritt? Und dann sagt er, ja, mhm. ja, dann das geh den nächsten Schritt. Geh ja, den ja, nächsten Schritt. Ja. Und das ist, kann auch nur ein halber Schritt sein. Mhm. Aber schau nicht auf den Berg und sag, da komme ich eh nicht drauf. So, du brauchst ja, den Berg gar ja. nicht sehen. Du musst nur den nächsten Schritt sehen. So erklimmt man ja übrigens auch Berge.
Ja, Baby, so. Baby Steps, sag ich. Baby sag Steps. Ich genau.
Ja, und die reichen ja auch. Also mhm. lieber kontinuierlich die Baby Steps machen, als mhm. einmal versuchen, großen zu machen. Dann kriegst du wieder einen Rückschritt, Misserfolg mhm. und hörst dann wieder auf. Also es ist, ja.
Genau. Ja, das ist dann direkt erstmal so.
Denkfehler.
Oh, ja. Also ich investiere jetzt direkt irgendwo, ich habe so mein ganzes Erspartes genau. in irgendetwas, ja. weil ich glaube, ja. weil ich dann irgendwie mehr, genau. keine Ahnung, vielleicht wird es ja. ja was so ungefähr.
Oder na, ich fange gar nicht erst an, weil das Thema so riesig ja. erscheint.
Mhm,
so.
Genau.
Aber der erste ja. Schritt ist vielleicht erstmal, mhm. führ doch mal ein Haushaltsbuch. Mhm. So, mhm. guck doch ja. mal, was verdienst du eigentlich genau? So, hast du noch Schulden? Also da mal reinzugucken, das ist jetzt nichts, also diese mini kleinen Schritte, die sind, glaube ich, nicht überfordernd. Wenn ich jetzt aber sage, jetzt mach doch mal ein ETF-Depot, dann, boah, ja, warte mal so, ne? Aber es ist halt nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist, guck doch mal rein, log dich doch mal wieder ein in dein Online-Banking und guck doch mal, wie es so aussieht, Einnahmen, Ausgaben, so. Und so ist dann aber der Einstieg relativ seicht und so steigert es sich dann im Prozess. Aber ist auch okay, weil man ja mitwächst.
Total.
Dann ist man ja an dem Punkt, dass irgendwann ist der nächste kleine Schritt dann das ETF-Depot, ist dann wieder der nächste, der hundertste kleine Schritt so am Ende.
Ja, und dieses Bewusstsein schaffen, erstmal zu gucken, okay, was geht rein und was geht raus? Und dann sind wir auch wieder beim Selbstwertthema. Was geht eigentlich alles so raus?
Ja, absolut.
Und
was geht
warum
so raus? Und soll
geht
das so?
Ja, genau. Warum, ne? Weil ich meine, das war für mich ja. ein großen Aha-Moment damals, als ich das mit den ersten kleinen Schritt gegangen bin, war erstmal festzustellen, dass ich mir versuche, mein Glück zu kaufen. Ja, also, und auch, dass ich so viel Geld ausgebe für Sachen, die ich einfach nicht brauche. Und das war auch am Anfang so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsreise. Und da muss man auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in dieses, ich bin aber in der Fülle, okay? Und wenn ich,
und auch, Geld wenn ich in der, will immer alles fließen.
Genau. Und Geld will einmal fließen. Und wenn ich jetzt diese Handtasche kaufe, ja. dann kommt das im Zehnfach zu mir zurück.
Dann zeige ich dem Universum, dass ich noch 10 weitere Handtaschen brauche. So was.
Und damit habe ich mich erstmal richtig in die Scheiße geraten, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Weil ich dann so Abundance Mindset. Und das genau, das ist auch gefährlich, weil es braucht auch so ein bisschen Realismus und Bodenständigkeit tatsächlich, das Thema Geld.
Und auch Planung in die Zukunft. Und das fällt ja vielen einfach ziemlich schwer, ne? So dieses Zukunfts-Ich, was halt einfach noch 50 Jahre hin ist. Mhm. So, das ist halt, aber ich bin da komplett bei dir, es muss eine Balance sein, weil was auch nicht funktioniert, ist halt komplett auf jegliche Lebensfreude zu verzichten und sich in Anführungsstrichen tot zu sparen. Das funktioniert halt auch nicht, ne? Weil dann
genau.
man hält es nicht durch. Und es soll ja schon auch eine Balance sein zwischen im Hier und Jetzt, ja, vernünftig gut zu leben, so wie man sich das vorstellt, und aber gleichzeitig auch vorzusorgen für dann eben die Zukunft, ja. Also wir beide sprechen jetzt hier als Mamas, ja. Das ist ja, was? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, so. Genau. Auf einmal bin es nicht nur ich, sondern noch ein kleines Wesen, das auch noch finanziell von mir abgesichert werden darf. Das sind einfach ganz andere Aufgaben und Verantwortungsbereiche auch für sich selber und auch noch für jemand anderes. Und da kommt es wirklich auf diese Balance an. Und klar, aus dem Mangeldenken heraus zu agieren, finde ich auch nicht gut. Aber es braucht halt so eine Balance zwischen, ja, ich sag mal, Freiheit und trotzdem auch Planung und Sicherheit. So. Und diese Balance liegt aber auch bei jedem anders. Ja, also es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich brauche keine neuen Klamotten. Ich brauche will das einfach gar nicht. Das ist mir nicht wert. So, am Ende des Tages geht es um den Gegenwert. Der Gegenwert dieser Handtasche, die du gekauft hast, war anscheinend nicht so hoch, wie du dachtest. Ja, weil er hat dich nicht happy gemacht oder so. Oftmals kickt ja dann sogar noch so ein schlechtes Gewissen ein, dass man, scheiße, habe ich schon wieder was gekauft, was ich eigentlich brauche. Thema Selbstwert, ja, wieder Rolle rückwärts, Misserfolg und so weiter. Ja.
Ja, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen mit dem Baby. Du bist ja Mutter geworden vor einem Jahr und ich werde jetzt bald Mutter. Ja. Und aber ich muss sagen, schon seit den letzten paar Monaten, also schon eigentlich schon seit Beginn meiner Schwangerschaft, ganz intuitiv habe ich andere Gedanken nochmal rund um Geld. Also andere, eine andere Planung kommt damit rein. Da kommt schneller so eine Frage so, wollen wir das jetzt wirklich investieren? Also in Form von auch, wenn wir jetzt eine Investition im Haus tätigen, ne, wenn wir jetzt uns irgendwie was Neues irgendwie anschaffen wollen, dass ich da, das und sowas kennt mein Mann gar nicht von mir, ne? Also dass ich so, er ist eher so die, der gesagt hat, ja komm jetzt, ne, jetzt in eine Sauna einbauen, ist es notwendig, ne, lass uns doch erstmal XYZ machen, so. Und das fand ich ganz einen super spannenden Prozess in mir, dass ich da einfach gerade noch einfach Fragen stelle, ne? Fragen stelle, um quasi mich da ein bisschen mehr abzusichern und nicht nur mich, also halt auch mein Baby, weil ich meine, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Meine Eltern haben das für mich ermöglicht, weil ich meine, ich bin ja hier in Namibia aufgewachsen, bin ich sowieso sehr privilegiert aufgewachsen, aber ich konnte auf eine Privatschule gehen. Sowas ist wichtig in Namibia. Das ist ja nicht wie in Deutschland, ne? Und das sind alles Kosten, die einfach anders sind, als wenn man das jetzt irgendwie alles bezahlt hat vom Staat oder sowas, ja. Und ja, ich würde gerne mal gucken, wie bist du das Thema für dich angegangen, als du rausgefunden hast, okay, ich werde Mutter, also hat sich da bei dir irgendetwas verändert und dann bist du da quasi, hast du das Ganze nochmal für dich anders berechnet, anders geplant, eine andere Energie ist da entstanden oder vielleicht magst du uns da mal mitnehmen?
Also ich hatte auf jeden Fall auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis auf einmal, ja. Also es ist ja schon was komplett anderes, also ich meine, bei Aktien und Geldanlage und so weiter geht es halt hauptsächlich ums Thema Risiko. Wie viel Risiko will ich eingehen? Wie viel halte ich überhaupt aus? Also das war etwas, wo ich nochmal, also ich bin immer viel Risiko reingegangen, weil also ansonsten keine Verpflichtung. Wo ich schon mal überlegt habe, so, fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen zu risikoreich jetzt in der neuen Situation an. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich mich aber vorher auch schon recht gut aufgestellt gefühlt. Habe natürlich Sparplan fürs Kind und so weiter alles eingerichtet. Habe aber schon auch nochmal so eine Art Kassensturz gemacht, also um auch wirklich nochmal sicher zu sein. So, ne? Also die Sicherheitsgefühl, okay, wie viel jetzt und was steht da jetzt ungefähr so an und so. Habe da aber auch ganz klar meine Prioritäten auch gesetzt. Und so ein bisschen so meine Philosophie, ne? Also was kommt damit jetzt einher? Sind jetzt komplett neue Ausgaben, ja? Man muss wieder neue Sachen irgendwie entscheiden. Sozusagen lieber wenig, dafür hohe Qualität. So, ne? Alles, was so Spielzeug angeht oder Kindermöbel oder was auch immer. Und konnte da, ich sag mal, so meiner Philosophie eigentlich ganz gut treu bleiben, so ein bisschen minimalistischer das Ganze anzugehen. Wo ich zwischendurch mal dachte, also ich glaube, der Hausstand hier hat sich einfach verdoppelt, ja, weil ich einfach wenig besitze sowieso. Da kommt auch mal fürs Baby nochmal irgendwie alles on top. Ich so, was? Brauche eine eigene Nagelschere, eine Babyhaarbürste, what? Ich habe nicht mal eine, so weißt du. Also, Babybadewanne, das Baby badet öfter als ich, so was ist los? Ja, und da habe ich auch teilweise mal nicht schlecht mit den Ohren geschlackert, was das so kostet, ne? Wo ich sagte, okay, eine Jacke, die so groß ist, ja, ist eigentlich nichts dran, kostet mehr als meine. Also das läuft hier falsch.
Und passt irgendwie zwei Tage gefühlt.
Wahnsinn, ne? Und also da aber auch wirklich, also ich kann mich da nicht von freisprechen, diese emotionalen Käufe dann zu machen, ne? Ja, und ich greife dann eher zu dem qualitativ höherwertigen, so, ne? Weil es mir persönlich das dann schon auch wert ist. Und ich finde, da sind wir wieder beim Gegenwert. Und solange das halt eine aktive, bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ja, ich nehme jetzt den Kinderwagen, der ein bisschen teurer ist, weil A, B, C, das ist es mir wert, ist etwas anderes, als zu sagen oder sich unterbewusst, bewusst, wie auch immer, zu überlegen, ah, ich glaube, ich muss doch den teuren Kinderwagen nehmen, weil alle anderen haben den auch. So, ne? Man kommt ja auch in eine ganz neue Community rein, die Mama-Community. Stimmt. die auch manchmal ein bisschen gnadenlos ist. Ja, mhm. Manchmal so ein bisschen so vergleichen und hier und da, je nachdem so in welchem Bereich man sich da so aufhält. Und ich glaube, da ist einfach, also war es für mich persönlich sehr wichtig, vorher zu wissen, so, was ist mir wichtig, was will ich nicht, wofür möchte ich das Geld ausgeben, wofür möchte ich es nicht ausgeben, und dem halt einfach treu zu bleiben, egal was andere von außen sagen. So, also bei uns war zum Beispiel der Fall, dass wir bis vor ein paar Wochen gar keinen Kinderwagen hatten.
Hast einfach nicht getragen,
Also gar nicht mal so sehr aus finanziellen Gründen, sondern weil ich da, diese ganze Logistik drumherum und wie kommt das hier hoch? Dachgeschoss ohne Aufzug und so solche Sachen. So, ne? Und dann kostet das noch so und so viel. Und dann dachte ich so, nee, das macht für mich gar keinen Sinn. Ne? Also ich habe halt einfach die ganze Zeit getragen, das war dann auch okay. Mittlerweile habe ich so einen kleinen Buggy für zwischendurch. Aber das sind alles so Entscheidungen. Also dieses, sich gegen einen Kinderwagen zu entscheiden, haben bei mir im Umfeld, also ich glaube, ich war die Einzige, so, ne, auch so in allen Gruppen und in allen irgendwie Geburtsvorbereitungs- und Nachbereitungs- was nicht immer Kursen und auch so generell so im Umfeld, wie, du hast keinen Kinderwagen, ist das dein Ernst? Die haben das überhaupt nicht verstanden, so. Mhm. Und für uns war es aber genau die richtige Entscheidung. So, für mich hat es das Leben einfacher gemacht, keinen Kinderwagen zu haben. Ja, also ich glaube, so ist es so ein bisschen eine Mischung aus, klar, die finanzielle Sicht, aber auch einfach die Bedürfnisse der neuen kleinen Familie und bei sich zu bleiben und achtsame Entscheidungen zu treffen, sowohl finanziell als auch, was brauchen wir, was tut uns gut.
Ja, das ist so, ne? Weil das ist wieder so dieses, okay, das brauche ich jetzt auf jeden Fall, weil das jemand anders hat.
Ne? Und das man ist bekommt halt das so oft gesagt, ne, du brauchst das, das, das und das. Was ich nicht, ich brauche einen Kinderwagen, ich brauche einen Trockner, ich brauche dies und das. Ich habe nichts davon gekauft. Und ich meine, wir leben ja nun mal glücklicherweise auch in einem Zeitalter. Und so, das war so meine Philosophie. Wenn ich es brauche, bestelle ich es und es ist innerhalb von 24 Stunden da. Fair enough. So, ich brauche jetzt nicht ein ganzes Zimmer mit Sachen befüllen, die kein Mensch braucht. So, wenn ich was brauche, hole ich es. Passt schon.
Genau.
Also da auch mit so einer gewissen Entspanntheit ranzugehen,
Ja, das stimmt. Und intuitiv, weil ich glaube, so als Mama, also da erzählt einem jeder was sowieso, schon in der Schwangerschaft. Also alle wissen gut, die wissen genau, was du brauchst.
Ja, genau. In allen Bereichen.
In allen Bereichen, genau. Aber was ich ganz spannend finde, ich habe, glaube ich, bei dir neulich auf Instagram auch mal so einen Post gesehen zu Was kostet ein Kind? Ne, fand ich total, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, weil alleine das auch mal sich bewusst werden, weil ich habe mich dann auch mal hingesetzt und dachte, was kostet denn eigentlich ein Kind? Also vor allen Dingen, ne, was würdest du denn sagen, also jetzt in Deutschland, weil das natürlich jetzt in Namibia nochmal was ganz anderes ist, aber was würdest du denn so sagen, so in Deutschland, was würdest du sagen, kostet ein Kind?
Ich glaube, es sind pro Monat auf jeden Fall, ich glaube, so um die 700 Euro oder so, glaube ich, also relativ viel. Und wobei sich das, es ist, glaube ich, Durchschnittswert, ne? Also,
Ich würde sagen,
am Anfang brauchen die ja nichts. Ja nicht mal Nahrung, so wenn halt das mit dem Stillen gut geht. Aber es ist auf jeden Fall ein sechsstelliger Bereich. Ich glaube so, also um die 200.000 Euro, 250.000 Euro oder irgendwie so, kostet ein Kind, wobei es da auch verschiedene Statistiken gibt im Sinne von, was ist da jetzt alles mit drin? Ne? Also ist da jetzt nur das Überleben drin oder sind auch die Klassenfahrten mit drin? Da muss man nochmal abwägen.
Die Hobbys und
das ist so. Auch, ja, genau. Oder sowas wie Privatschule und so weiter. Deswegen lässt sich das schwer verallgemeinern. Ja. Aber man sollte halt einfach schon mit einem, ich sag mal, saftigen, sechsstelligen Bereich rechnen so, weil logisch, ja, es ist halt ein neues Wesen, was auch einfach dann Dinge braucht, von bis alles Mögliche. Und da hat man natürlich auch wieder einen gewissen Spielraum, aber ich finde es durchaus auch smart, sich vorher darüber Gedanken zu machen, so, okay, wo kommt das Geld denn her und haben wir das nicht, was braucht es dafür vielleicht noch, weil ich glaube, nicht wenige verpassen vielleicht so ein bisschen, sich darüber Gedanken zu machen und sind dann recht erschrocken, ja, und müssen dann irgendwie kämpfen und knapsen um jeden Euro und haben sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Und ich finde jetzt nicht, dass es eine rein finanzielle Entscheidung sein sollte, ob man Kinder bekommt oder nicht. Aber man kann sich entsprechend vorbereiten. So, darum geht es mir dann. Ne? Und entsprechend schon mal das im Kopf durchspielen und gewisse Pläne machen und dann vielleicht im Hier und Jetzt sagen, ah, vielleicht auch nicht Thailand, sondern Sylt. Ist auch okay, weil es geht um die Family Time und nicht unter welcher Palme man liegt.
Ja,
Und auch da wieder so diese, wenn man diese Informationen hat, kann man ja damit umgehen, wie es halt für einen persönlich passt und daraufhin wieder achtsam Entscheidung treffen.
Ja, und natürlich auch, also was du auch eben schon gesagt hast, so sich Kompetenz aneignen, um auch zu sagen, hey, vielleicht will ich einfach mehr Geld generieren. Weil das war für mich einfach auch nochmal wichtig zu sehen, okay, Nicole, du bekommst jetzt ein Baby. Das heißt, das verändert sich jetzt auch was. Das heißt, lass uns mal schauen, wie wir jetzt mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, jeden Monat, und auch Gespartes oder darüber hinaus quasi, wie kann ich das für mich quasi nutzen? Und da sind wir dann wieder bei deiner Arbeit in Form von der erste Schritt natürlich sich Wissen anzueignen. Vielleicht erstmal Zeit, Energie, Geld zu investieren in zum Beispiel ein Mentoring, um quasi herauszufinden, wie mache ich das denn jetzt? Also ich mache es den ersten kleinen Schritt, ne? Weil das ist ja so, dass wenn du jetzt, also ich würde jetzt gerne mal so zum Beispiel gehen, wenn jetzt jemand irgendwie sagt, okay, ich verdiene jetzt irgendwie 2.500 Euro netto. Na, oder so. Und das ist ja dann erstmal, wenn du 2.500 Euro netto in der Zeit, in der wir heute leben, mit auch jetzt der ganzen Krise, die stattfindet, mit den ganzen Preisen, die so hochgegangen sind, ist erstmal so, boah, wie soll ich da noch sparen? Wie soll ich da noch, ne? Aber das kann man ja schon. Also auf eine Art und Weise. Also wie würdest du denn sagen, was sind denn da so die ersten kleinen Baby-Steps, die man gehen kann, um auch zu sagen, okay, ich verdiene halt, mein Job ist und ich mag meinen Job, ist vielleicht eine Lehrerin oder, ne, wo du auch jetzt irgendwie sagst, ne, zum Beispiel ist eine Lehrerin, so, das ist mein Gehalt und da kann ich jetzt auch nicht, da ist nicht eine große Aufstiegsmöglichkeit nochmal, ja. Also was braucht diese Person, diese Frau, in dem Fall, um da jetzt quasi auch trotzdem sich diese finanzielle Unabhängigkeit zu bekommen.
Ja, also ich glaube, du hast gerade schon großen Trugschluss sozusagen angesprochen, zu sagen, nee, kann ich nicht, geht nicht. Also jetzt mal ausgeklammert bei den Menschen, bei denen es wirklich einfach nicht geht. So, ja, ich meine, die gibt's ja natürlich auch. Aber dieses es geht nicht bezieht sich immer auf den Status quo.
Ja.
Ja, klar, wenn ich 2.500 Euro verdiene und 2.500 Euro ausgebe, dann kann ich nicht sparen. Null Euro gespart. Es geht aber darum, eine Veränderung anzustoßen. So, man kann nicht erwarten, dass alles bleibt, wie es ist und sich Sachen ändern. Woher soll das kommen? Das ist so, ne?
Die Definition von Wahnsinn oder so, ne?
Laut Einstein, genau. Immer alles gleich machen und ein anderes Ergebnis erwarten. Und deswegen, wenn Leute zu mir immer sagen, ja, ich kann nicht sparen, dann sage ich, ja, ich glaube dir, dass du jetzt gerade nicht sparen kannst, sonst würdest du es ja wahrscheinlich tun. Aber dann geht es doch darum zu schauen, welche Veränderungen braucht es denn, damit ich sparen kann. So, und es ist also oftmals kommt es auch darauf an, welche Fragen wir stellen. Ja, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich sparen kann, lautet die Antwort meist nein. Wenn ich mir die Frage stelle, wie ich sparen kann, gibt es gar kein Nein mehr. So, dann bin ich sofort in der Lösung. Und da ist auch der erste Baby-Step, wenn wir jetzt das Beispiel von dir nehmen, 2.500 Euro, Haushaltsbuch führen, alles aufschreiben. Das ist nicht sonderlich sexy so, ja, aber es ist einfach so, es führt keinen Weg dran vorbei. So, also man muss sich einfach diese Zahlen bewusst machen. So ein Gefühl von, ich glaube, ich gebe ungefähr so und so, so läuft es halt nicht. Dein Kontoauszug ist kein Gefühl, das ist ein Fakt. So. Und da einfach mal herzugehen und 3 Monate lang alles aufzuschreiben, aber die ganzen Fixkosten, Miete, Versicherung und so weiter aufzuschreiben, alle variablen Kosten, Einkaufen, Fitnessstudio, die 3 Zeitschriftenabos, die ich eh nicht benutze, so solche Sachen. Einfach mal alles aufzuschreiben und dann halt aktiv eine Entscheidung zu treffen, ist es mir das wert oder nicht? So, und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind gerade ins Spiel kommt, ist es bei ganz, also dann ist es so, mit was vergleiche ich jetzt das Zeitschriftenabo so mit meinem Kind? Ja, da hat das Zeitschriftenabo natürlich verloren, logisch. Ist ja auch richtig, ist eine ganz andere Priorität, die damit reinkommt. Und dann geht es halt zu entscheiden, so ja, das ist mir wert oder das ist mir halt nicht wert. Und dann halt Ausgaben zu streichen. Jackpot ist immer, wenn man an den Fixkosten etwas drehen kann, wie so eine Autoversicherung oder jetzt Miete oder was auch immer. Weil wenn ich da einmal was dran geändert habe, dann spare ich ja jeden Monat wieder aufs Neue. Das ist quasi der Jackpot überhaupt. Da würde ich als erstes mal reingucken. Trotzdem ist bei vielen natürlich so, naja, soll ich jetzt umziehen, das wird eher noch teurer so. Ja, da muss man einfach reinschauen und dann den Gegenwert bestimmen, ist es mir das halt wert oder ist es mir halt nicht wert. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie so Spar-Challenges oder was auch immer. Ich sag mal so Tools, um dann nochmal besser vielleicht in die Umsetzung zu kommen. Das ist für mich aber immer alles so ein bisschen so temporär. Ja, okay, dann hast du zwischendurch mal irgendwie kein Geld ausgegeben, aber so richtig an die Wurzel bist du halt noch nicht gekommen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstwert und Glaubenssätze so. Ja. Da kommt man halt nicht drum herum. Ne? Also ich meine, wenn es für die Person so easy wäre zu sparen, dann hätte sie es wahrscheinlich ja schon gemacht. Sondern also es gibt ja auch einen Grund, warum das noch nicht umgesetzt wurde. So. Und da sollte man dann schon nochmal tiefer reinschauen. Aber ich glaube, dass da bei den allermeisten auf jeden Fall Potenzial ist. Und dann ist halt eine Sache der Prioritäten am Ende des Tages und vielleicht auch eine Sache des Ziels. Ja, vielleicht fehlt auch ein Ziel. Ich meine, wenn ich jetzt den Leuten sage oder wenn man das mal ausrechnen würde, zu sagen, du musst 200 Euro im Monat sparen, ansonsten landest du in der Altersarmut, dann bekommt das Sparen nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil dann ist es nicht nur so, naja, dann ob es jetzt auf meinem Konto rumliegt oder in meinem Kleiderschrank, ist irgendwie auch egal, sondern dann bekommt es einfach nochmal eine andere Bedeutung, anderes Ziel, eine andere Verwendung. Und manchmal ist das auch so der Knackpunkt, wo es dann dran scheitert. So, ach ja, stimmt, macht schon Sinn, dafür zu sparen. So.
Ja, klar. Und, und auch, also was bei mir irgendwann aufgefallen ist und was mir auch bei, also was ich auch schon oft mit Freundinnen oder Kolleginnen oder Bekannten besprochen habe, ist, dass wir das dann irgendwann sogar hinbekommen haben, zu sparen und auch so ein bisschen was aufzubauen. Aber dass man dann so, ach komm, dann hat man irgendwie einen guten Batzen gespart und dann kauft man sich irgendwie wieder so irgendwas, so wie so einen fetten Urlaub oder sowas, ne? Wo dann halt mal schnell so ein paar tausend Euro oder mehrere, 5.000 Euro oder sowas mal schnell weg sind. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass dann, also die Glaubenssätze, die gehen so tief. Die gehen erstmal, also dann irgendwann war das Geld generieren und auch ne, sparen war dann irgendwann möglich. Aber dann ist man auch irgendwie so überfordert damit jetzt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dann kommen wir nämlich zu den Investitionen. Weil, genau. ne, weil jetzt gehen wir mal weiter jetzt, ne, mit 2500 Euro. Ich habe das jetzt alles gecheckt, was ich jetzt hier im Monat, ne, ausgebe. Ich habe meine Kosten wirklich reduziert. Ich habe das geschafft. Ich habe irgendwie 200 Euro im Monat gespart über jetzt vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre sogar. Und jetzt liegt da auf einmal so eine gute fünfstellige eine schöne Summe auf meinem Konto. Was mache ich jetzt? Und da kommt jetzt das nächste Problem rein. Dann ist man so, da ist also das Unterbewusstsein so überfordert und dann wird das investiert in einen Urlaub.
Genau, investiert in einen Urlaub oder in Krypto oder in irgendwelche Schiffsfonds. So, ne? Ja,
genau.
Was einfach alles kompletter Murks ist.
Ja.
Ja, absolut. Also deswegen bin ich auch Fan davon, so früh wie möglich auch mit dem Investieren. Also fünfstellige Summe finde ich schon recht viel irgendwo rumliegen zu haben. So für nichts, ne?
Ja.
Ich finde, der Notgroschen sollte stehen und Notgroschen sind so 3 Monatsgehälter. Ja, netto, dass man damit halt irgendwie leben kann. Und kurzfristig, man kann ja auch für den Urlaub sparen und so weiter. Ja, dann hat das, dann hat dieses Geld auf dem Konto aber auch die Aufgabe Urlaub. So, das muss klar sein. So, wer ich bestimme, wofür das Geld von vornherein da ist und überlege mir nicht hinterher, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja, dann mache ich halt Urlaub. So, das ist auch eine Mindset-Geschichte. So, ich bestimme das und zwar vorher. So, und dann dürfen sich die Töpfe ja füllen und dann kann ich das auch dafür ausgeben. Genau, und dann, wenn es dann ans Investieren geht, also ich würde sagen, Notgroschen sollte stehen, vielleicht auch ein bisschen was drüber hinaus, ja, keine Ahnung, hat ja auch hier so ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und dann sollte man idealerweise so früh wie möglich, wenn das denn dann alles steht, ich sag mal so, jetzt mal um eine Hausnummer zu nennen, vielleicht so 8.000 bis 10.000 Euro sollten dann schon mal da liegen, so, also da kratzen wir schon an den Fünfstelligen, aber jetzt auch nicht 50.000.
Ja, ja.
Um dann eben auch die Sicherheit zu haben, ich kann jetzt das Geld investieren und einem gewissen Risiko aussetzen. Logischerweise, Aktienkurse gehen rauf, gehen runter. Auf dem Konto wird es von der Inflation aufgefressen, also ist nicht frei, also auf dem Konto kannst du halt nicht gewinnen, verlierst automatisch, deswegen ist Investieren, kommt man da halt gar nicht drum herum. Und dann geht es natürlich darum, ich meine, das lernt man bei uns ja in sind halt eine zweimonatige Reise, das vernünftig aufzubauen und auch echt nochmal durchzurechnen, die Rentenlücke auszurechnen, wenn es das Thema Altersvorsorge ist, die Rentenlücke korrekt auszurechnen und dann eben rückwärts zu schauen, zu sagen, ja, wie viel muss ich denn dann jetzt sparen die nächsten Jahre pro Monat, damit das Thema auch wirklich aufgeht, ja? Vielleicht sind die 200 Euro auch gar nicht genug, die ich bis jetzt gespart habe. Höchstwahrscheinlich wird das sogar so sein, leider. 200 Euro reichen bei den meisten nicht, je nachdem, wann man auch damit anfängt. Wenn ich mit 20 anfange, könnte es noch reichen, wenn ich mit 50 anfange, auf gar keinen Fall, weil ich die Zeit halt einfach nicht mehr habe. So. Genau, und dann geht es halt eben darum, sich mit Börse und so weiter zu beschäftigen, das Risiko auszurechnen, eine Strategie aufzusetzen und dann halt eben zu investieren und idealerweise breit gestreut und das Risiko so breit wie möglich zu streuen in ETFs dann am Ende des Tages. Ja, aber da sind wir auch wieder bei den Baby Steps, so das Investieren ist bei uns halt Schritt 7, einer Pyramide, es ist die Spitze, es ist nicht die Basis, sondern davor muss natürlich auch ganz viel passieren, also Thema Mindset, Risiko, Strategie, Strukturen und so weiter, weil dieses Thema Finanzen ist ja so, das ist mir auch erst auf dem Weg bewusst geworden, wenn da Fehler passieren, merkst du es erst, wenn es zu spät ist, du denkst die ganze Zeit, ist ja easy, aber alles richtig gerechnet und so weiter. So, dass das Geld dann nicht reicht, merkst du erst, wenn du es brauchst. Und dann bist du 67 und sitzt da und denkst, fuck, hätte ich mal, Und dann rückwirkend zu wissen, allein 100 Euro im Monat mehr hätten mich jetzt weitaus gerettet. Das ist halt bitter. So, das ist halt bitter. Und das erlebe ich viel zu häufig aktuell. Es ist ja auch super easy, ja, mit den ganzen Neo-Brokern. Ja, hier in der U-Bahn mal schnell eben Depot eröffnen, ja, für 5 Minuten und so. Dann fragst du die Leute, was machst du denn so? Ja, ich mache jetzt 25 Euro Sparplan. Und die denken dann halt, es reicht. So 25 Euro ist, das ist ein schöner Anfang, aber es rechnet sich auf gar keinen Fall. So. Und da passieren einfach noch zu viele Fehler in den Berechnungen einfach.
Ja, und ich glaube einfach, dass das gar nicht so, also ich glaube einfach, dass wir dürfen da, wenn das schön ist, du sagst, das ist der 7. Spot in eurer Pyramide, weil da so viel, weil da auch so viel, ich glaube, so, wenn da eine andere Basis ist, ich glaube darüber, man muss gar nicht sich sofort auf die Investitionen konzentrieren, weil da geht der Quatschi los, so, oh mein Gott, ich höre das meine Börse. Ich. Ja, das ist der Verstand
irgendwann,
zu viel.
Irgendwann ist das Investieren der nächste kleine Baby-Step, weil du schon 100 davor gemacht hast. Es ist nicht mehr der Riesen-Step, der soll es auch nicht sein. Bei uns ganz oft im Mentoring sind dann die investieren dann und sagen dann so, wie, das war's jetzt? Ich so, ja, das war's jetzt. So, that's it. Ja, warum war das denn jetzt so einfach? Ich so, ja, weil du 2 Monate deines Lebens irgendwie da reinvestiert hast, dich damit zu beschäftigen. Ja. Deswegen ist das jetzt so einfach. Vor 2 Monaten hast du es ja nicht hinbekommen, weil es halt viel zu schwierig war.
Ja,
so, und das meine ich mit dem Prozess zu vertrauen und halt zu lernen. So.
Ja, zu lernen und wieder diesen Growth-Mindset auch einfach zu haben.
Genau,
ne?
Das.
Ja. Und den wir ja auch, ich meine, das ist ja das Schöne in unserer Bubble, in unserer persönlichen spirituellen Weiterentwicklungsbubble, ne? Dass wir da eigentlich so unglaublich viel so den Raum auch eröffnen.
Genau.
Natascha, also ich finde es super, super spannend. Ich könnte noch 10 Millionen Jahre mit dir, aber 10 Millionen Jahre sparen mit dir.
Sehr gut.
Aber ich würde ganz gerne auf jeden Fall dein Mentoring-Programm ganz kurz ein bisschen vorstellen. Weil ich glaube einfach, dass es super, super hilfreich sein kann für meine Community. Vor allen Dingen, weil das so viele verschiedene Steps hat. Vielleicht magst du dazu einfach nochmal ganz kurz etwas sagen, so zum Abschluss, damit Menschen auch wissen, okay, das ist jetzt nicht so, weil ich in meinem Podcast, ich bin ein großer Fan davon, dass wir auch ins Tun kommen. Und ich fand das so einen geilen Punkt, den du genannt hast. Wir bauen unser Selbstwert auf, wir stärken den, wenn wir Kompetenz uns aneignen. So, wie können sich jetzt meine Hörerinnen Kompetenz aneignen?
Ja, genau. Also genau dafür haben wir das Mentoring ins Leben gerufen. Das geht 8 Wochen lang. Und wir machen jede Woche quasi ein Modul. Fangen an mit einer Status Quo-Analyse. Erstmal Haushaltsbuch führen, ist auch Thema davon. Ja,
Hammer.
Also Status Quo-Analyse. Was kommt rein? Was geht raus? Habe ich Schulden? Welche Versicherung? Wir prüfen auch eure Versicherungsverträge übrigens.
Geil.
Ja, lassen Sie wirklich prüfen von unabhängigen Beratern. Das macht sonst niemand auf dem Markt. Das ist nochmal so ein Add-on bei uns, weil die Basis muss halt einfach sauber sein. So, es bringt sonst alles nichts. Es muss ja ineinander greifen. Genau, und dann machen wir genau das, was ich vorhin auch schon als essentiell quasi besprochen hatte, Rentenlücke ausrechnen, und zwar richtig mit Inflation und Steuern und so weiter. Und das müsst ihr nicht selber machen, sondern ihr bekommt ein Tool dafür von uns, was das macht. So, und dann haben wir da Coaches und Berater, die gucken auch gerne nochmal drüber und so weiter. Dann geht es an die Strategie, Risiko, super großer Punkt, ja, nicht zu viel Risiko einzugehen, aber vielleicht auch nicht zu wenig. Da gibt es psychologischen Test von uns dazu. Es ist nicht nur Mathematik, so ist einfach sehr viel Psychologie auch.
Toll.
Ja, und dann am Ende des Tages geht es halt darum, Portfolio aufzubauen. Auch da gibt es eine Schablone von uns, wissenschaftlich geprüft mit den entsprechenden Renditen und so. Und dann geht es in die Umsetzung und begleitet wird man da von, ich glaube, wir sind mittlerweile 7 Coaches und Berater. Es gibt 2 Live-Calls am Tag, in denen man alle seine Fragen stellen kann.
Mega.
Also 8 Wochen ist dann, also da soll es dann auch drin passieren, so, ja. Und die sollen natürlich eigentlich die ganze Zeit die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und nicht jetzt noch eine Woche zu warten zu müssen. Deswegen haben so viele Live-Calls. Wir haben eine Mindset-Expertin mit dabei, Versicherungsexperten, ETF-Experten. Ich bin mit dabei. Altersvorsorge-Experten, grünes Investieren, Kinderdepot, ja, Investieren für Kinder ist auch neu mit dabei. Ja,
Hammer.
Also das Ziel ist wirklich, diese finanzielle Sicherheit aufzubauen, die Kompetenz aufzubauen und vor allem danach auch alleine laufen zu können. Also gegenüber einer Beratung, wo du sitzt und Unterschrift leistest und immer noch nicht was weißt und nach 5 Jahren wieder dahin gehen musst, weil sich irgendwas geändert hat. Unser Ansatz ist so, oder der Anspruch ist auch einfach, ja, die Frauen so kompetent zu machen, dadurch, dass sie ja halt diese eigene Entscheidung treffen und sich vor allem das Wissen aneignen, dass sie uns danach eigentlich nie wieder brauchen. Ja, also
Hammer.
Wenn dann in 5 Jahren das Kind ansteht, ja, dann weißt du, was du machen musst, weil du hast noch die Tabelle oder du hast noch die Videos oder so. Oder einfach in dir die Kompetenz, dass du weißt, welche Schritte jetzt gegangen werden müssen, um halt nicht wieder irgendwo auf der Matte zu stehen.
Das
ist so das unser Versprechen. Und natürlich die tolle Community drumherum, ja, mit like-minded Frauen, die halt richtig reinballern und sich gegenseitig so schön unterstützen.
Das ja, und das Paket, ist so empowering, das ist so großartig, weil man auch nicht jeder dir mehr irgendwas erzählen kann. Weißt du, man ist nicht mehr so dieses Dummchen, dass du sagst, so, oh ja, ne?
Ja, genau. Also das ist immer so lustig, weil ich bin ja teilweise über Instagram und so weiter auch noch in Kontakt mit Alumni, die echt sagen, ja, ich war beim Bankberater und irgendwie hat ihn 3 Fragen gestellt und der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist, so, ne? Einfach bist du auf Augenhöhe und auch höher als dein Mann vielleicht, ja? Der sonst immer so ein bisschen und jetzt auf einmal bist du die Expertin.
Der lernt auch von dir.
Also also sehr, die Frauen gehen dann mit einem sehr großen Selbstbewusstsein noch einfach raus. Ne? Weil dieses Thema Finanzen ist ja so, boah, so ein Riesenthema. Und das haben sie jetzt getackelt. Und jetzt ist so, ja, bring it on. Ja, was wollt ihr denn jetzt hier mal noch irgendwie vor die Füße werfen? So. Ja, ganz schön zu sehen, die Entwicklung. Ja.
Wunderschön. Genau. Ich danke dir wirklich so sehr, Natascha, für dieses wunderschöne Gespräch. Gemacht. Hast du noch irgendein ein Schlusswort? Möchtest du noch irgendetwas teilen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Muss nicht, aber vielleicht ist da noch irgendetwas, was du mit uns teilen möchtest.
Ach, ich glaube, ist gar nicht so speziell. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist halt, dass wir uns erlauben dürfen, Anfängerinnen zu sein. So. Und ja, wir müssen nicht am Anfang schon perfekt sein. So, wir müssen eigentlich nie perfekt sein, sondern es geht darum, die Entscheidung zu treffen, in die Verantwortung zu gehen und es halt zu machen. Und da ist man halt am Anfang Anfängerin per Definition. Und das ist auch einfach sehr, sehr schön, diese Reise dann gehen zu dürfen. Und Mut wird vom Leben immer belohnt. Das ist eines meiner Lebensmotto. Motten, genau, Lebensmotten in meinem Kleiderschrank. Ja, schön.
Danke dir, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Nicole. Danke dir. Bis dann, mach's gut.
Bis dann, alles Gute.